Guten Morgen. Wir sind auf unserer Wanderschaft durch den ersten Thessalonikerbrief und heute Morgen werde ich euch etwas, ein bisschen was abverlangen, denn es gibt eine ganze Anzahl von Bibelversen. Bei der Vorbereitung habe ich es überlebt, ich hoffe ihr auch. Aber da es sich um den Begriff der Entrückung dreht, finde ich das nicht so schwierig. Also es ist nicht eine fortlaufende Geschichte, sondern um diesen einen Begriff. Als erstes lese ich den Text, 1. Thessaloniker Kapitel 4, die Verse 13 bis 18. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird bei dem Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert euch nun untereinander mit diesen Worten. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges hat sich unsere Welt gewaltig verändert. Quer durch alle Lebensbereiche, positiv und natürlich auch negativ. Was vor 50 Jahren undenkbar gewesen ist, ist heute Normalität. Und man fragt sich, wo das schlussendlich hinführt. Mich erinnert das an den Turmbau zu Babel in 1. Mose Kapitel 11. Diese schwindelerregende Entwicklung wurde erst durch ein Gericht Gottes gestoppt. Und da sich Geschichte immer mal wieder wiederholt, ist das auch ganz gut möglich. Trotz aller Neuheiten, neuer Erfindungen, die wie Wellen der Flut an den Strand unserer Welt gespült werden, sind uns Menschen unüberwindbare Grenzen gesetzt. Da heißt es in Jeremia 31, so spricht der Herr: Wenn der Himmel oben gemessen werden kann und die Grundfesten der Erde unten erforscht werden können, dann will ich auch die ganze Nachkommenschaft Israels verwerfen, wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Das heißt, das Erste wird uns nicht gelingen, wir werden nicht den Weltraum erforschen können. Und weil das uns nicht gelingt, deshalb wird auch das Zweite nicht eintreffen, dass Gott sein Volk Israel verwirft. Egal, was die Hamas, die Al-Fatah, Iran und sonst irgendjemand redet und droht, die Russen, die Chinesen, es spielt alles keine Rolle. Gott hat bestimmt, dass dieses Land, das schon Abraham verheißen war, Israel gehört und so bleibt es auch. Viel Geld könnte für weitaus wichtigere Projekte ausgegeben werden, statt sie völlig nutzlos in der Raumforschung zu verbrennen. Nicht nur der Weltraum bleibt uns verschlossen, sondern auch unsere allernächste Zukunft. Keiner weiß, was morgen ist. Aber das gefällt offensichtlich nicht allen. Und so ist jedes Mittel recht, um vielleicht doch einen Blick in die Zukunft zu werfen, in das, was uns erwarten könnte. Wenn man bei Google diesen Begriff Wahrsagen eingibt, dann heißt es ungefähr 718.000 Ergebnisse. Es gibt Zeitgenossen, die sich enthusiastisch darauf einlassen, ja geradezu fanatisch sein können, und denen, die meinen, es kommt eh, wie es kommt. Als Christen leben wir in dieser Welt und Wir sollten gucken, dass wir nicht vom Pferd fallen, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Das heißt, weder Extremisten noch Fatalisten werden. Auf dem Pferd bleiben heißt für mich, sich an den zu wenden, der Himmel und Erde gemacht hat und eben auch die Zukunft. Sein Wort, die sichere Informationsquelle, haben wir ja zur Hand. Im heutigen Predigttext geht es um die Entrückung der Gemeinde Jesu, also um die Zukunft. Ist es im Alten Testament schon aufgeführt. 1. Mose 5, da heißt es, und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Und gerade heute Morgen, als ich meine Zettel da nochmal durchgelesen habe, ist mir der Gedanke gekommen, dass im Kapitel 6, also ein Kapitel später, die Rede davon ist, dass Gott die Menschheit anguckt, total verdorben, und er vorhat, ein Gericht kommen zu lassen. Und dann im Kapitel 7 kommt die Sintflut. Das ist interessant, dass Henoch eben davor entrückt wurde. Und das halbe Mal, was ich jetzt halt so sage, das ist meine Einstellung oder Überzeugung. Elia, als sie miteinander gingen und redeten, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen und sie schieden die beiden voneinander. Und Elia fuhr im Wettersturm zum Himmel. Und so wird die Entrückung nicht ablaufen. Werden wir gleich sehen. Dass sie stattfinden wird, glauben nicht alle. Und die, die es glauben, die einen meinen vor, die anderen in der Mitte und die dritten nach der großen Trübsal. Ich muss es immer ein bisschen salopp sagen, als wenn das nicht wurscht wäre. Ja? Aber ich habe die Überzeugung, dass die Entrückung vor der großen Trübsal stattfinden wird. Da gibt es eine ganze Anzahl Gründe. Der wichtigste für mich geht so. Die Gerichte Gottes, von der die Offenbarung spricht, die über diese Welt hereinbrechen werden, sind von einem nie dagewesenen Ausmaß. Und sie sind die Strafe für die Gottlosigkeit der Menschen. Jesus sagt in seiner Abschiedsrede, Matthäus 24, denn es wird dann eine große Drangsal sein, wie es sie nie gegeben hat, vom Anfang der Welt bis heute, und wie es auch keine mehr geben wird. Die wichtigste Frage in diesem Zusammenhang ist für mich, warum in aller Welt soll die Gemeinde Jesu das erleben müssen? Müssen wir als Kinder Gottes etwa noch auf irgendeine Art und Weise geläutert werden? Reicht der stellvertretende Tod Jesu nicht, um uns von unseren Sünden zu reinigen? Tatsache ist, Gericht und Strafe für unsere Schuld haben wir hinter uns. Christus hat sie für uns, für alle, die glauben, stellvertretend und ein für alle Mal am Kreuz erduldet. Paulus schreibt nun in Vers 13 durch den Heiligen Geist, wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Wenn wir den Text genauer lesen und mit der Parallelstelle, die mir die Doris vorher schon abgenommen hat, vergleichen, dann merken wir, dass in diesem Text im Thessaloniker nicht alles erklärt wird. Nun, der Grund ist einfach, dieser Text ist als Ermutigung gedacht, als Trost und als Hoffnung. Denn die Frage dreht sich um die Entschlafenen. Entschlafen haben alle im Neuen Testament, die an Jesus Christus geglaubt haben. Und das hat sich durch die ganze Kirchengeschichte fortgesetzt bis zum heutigen Tag. Sogar Christus wird als entschlafen bezeichnet. Da heißt es im 1. Korinther 15, nun aber ist Christus aus den Toten auferstanden, der Erstling der Entschlafenen. Wer schläft? Es ist unser Körper. Aus Fleisch und Blut also erdiger Substanz, die das Reich Gottes nicht ererben kann und deshalb beerdigt wird. Was aber könnte der Grund gewesen sein für diese niedergeschlagene Haltung der jungen Christen in Thessaloniki? Auf der einen Seite lebten sie in der Erwartung der Entrückung und auf der anderen Seite starben Mitglieder der Gemeinde. Was geschieht nun mit ihnen, werden sie sich gefragt haben. Oder fand die Entrückung gar schon ohne uns statt? Paulus greift nun im zweiten Brief, das schicke ich so nebenher, noch einmal diese Angelegenheit auf, indem er schreibt: Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus, also zur Entrückung, und unsere Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttert und auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Damit niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Also das heißt, die Entrückung hat eben damals noch nicht stattgefunden. Und das wissen wir natürlich heutzutage auch. Hier wird deutlich, dass es ziemlich schnell falsche Lehren gab, was diese Entrückung anbetrifft. Und der Volksmund sagt ja, der Teufel schreibt auf die Rückseite der Wahrheit und nicht auf ein lose umherfliegendes Blatt. Paulus fährt fort, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Er richtet also den Fokus als allererstes auf Jesus. Das heißt, weil Christus auferstanden ist, werden alle Christen, angefangen vom Ersten, die sich bekehrt haben am Pfingsten, bis zum Ende der Kirchengeschichte es ebenso erleben. Vorher habe ich gefragt, wer schläft. Da gibt es noch eine detailliertere Stelle, die uns das sehr, sehr deutlich macht. In Römer Kapitel 8, ist aber Jesus in euch, so ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Also ihr merkt, die Trennung, der Leib ist tot, wird beerdigt, aber der Geist des Menschen, unser eigentliches Ich, lebt. Und das korrespondiert auch mit der Abschiedsrede Jesu in Johannes 14, wo er sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn aber der Geist dessen, geht es weiter im Römer 8, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Das heißt also, die Auferstehung ist, ich sage es mal in Anführungszeichen, lediglich die Auferstehung unseres Körpers. Aber wenn wir sterben, bleiben wir trotzdem am Leben, als Geistwesen eben in der Gegenwart Gottes, bis zu dem Tag, wo das passieren wird, um das es heute geht. Dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden und die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen, keineswegs zuvorkommen werden. Ankunft des Herrn, Tag des Herrn und Tag Christi meinen alle dasselbe. Das heißt, es ist die Entrückung. Und diese Entrückung, die darf nicht verwechselt werden mit dem zweiten Kommen Jesu. Das erste Kommen, Bethlehem, wo er geboren wurde. Und das zweite Kommen wird Jesus sichtbar auf die Erde kommen. Und eine Prophetie aus dem Sacharja, da gibt es eine ganze Menge, aber ich lese nur hier diesen Text. Dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat, am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich von der Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten, zu einem großen Tal. Die eine Hälfte des Berges wird nach Norden und die andere Hälfte nach Süden weichen. Glaubt mir, das merkt jeder, dass Jesus hier gekommen ist. Ja. Wenn sowas passiert, das kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen. Ja. Hier erscheint Jesus auf jeden Fall sichtbar. Sein Kommen, um die Gemeinde heimzuholen, ist für die Augen der Welt verborgen. Denn wir werden dem Herrn begegnen in der Luft. Zuerst die Entschlafenen, die Verstorbenen werden auferstehen, also Geist und der neue Körper, der ewige Körper, die kommen zusammen. Und dann heißt es in Vers 16, denn der Herr selbst wird bei dem Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Stellt euch mal Folgendes vor. 2000 Jahre Kirchengeschichte. 2000 Jahre sind Christen gestorben, beerdigt worden, verbrannt, ertrunken. Und wenn wir heute nachgucken würden, nichts mehr über. Ein Beispiel aus dem Alten Testament bringt uns aber auf die richtige Spur. Ich lese auszugsweise aus Hesekiel 37, den Abschnitt 1 bis 10, wie gesagt, auszugsweise. Der Hesekiel hat eine Vision. Er wird von Gott in ein großes Tal geführt und es war voller Totengebeine. Und ich weissagte, wie mir befohlen war, und es entstand ein Geräusch, als ich weissagte, und siehe ein Getöse, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Und ich sah und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen und Fleisch wuchs und Haut zog sich über die Körper darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte, und der Odem kam in sie und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihre Füße ein sehr, sehr großes Heer. Allein die Tatsache, dass die Verstorbenen ihre Knochen alle wieder hatten bei dem Großen, ist ungeheuer wundersam. Ja. Aber das ist noch nicht alles. Ich sagte eben, von den Toten ist nichts mehr, von den Verstorbenen ist nichts mehr übrig. Ich habe da einen Artikel gefunden, da heißt es, der deutsche Arzt Robert Meyer, er lebte im 19. Jahrhundert, hat vor über 100 Jahren eine ganz besonders wichtige Eigenschaft der Energie entdeckt. Energie kann nicht verloren gehen und nicht neu erzeugt werden. Von ihm stammt das sogenannte Erhaltungsgesetz der Energie. Bei den Vorgängen, die wir in der Natur beobachten, verwandelt sich Energie lediglich in eine andere Form, wobei jedoch nichts von ihr verloren geht oder neu hinzukommt. Das Gesetz erinnert sofort an das Erhaltungsgesetz der Materie, das schon früher als richtig erkannt worden war. Auch Materie kann nicht verloren gehen. Auch sie kann sich nur umwandeln von einer Form in die andere, wie bei einer chemischen Reaktion. Die beiden Gesetze von der Erhaltung der Materie und Energie gehören zu dem sichersten Erkenntnisgut, das die Naturforscher besitzen. Das heißt mit anderen Worten, die Materie all der Gestorbenen, die gibt es noch, auch wenn wir sie nicht sehen. Und wenn uns das fantastisch vorkommt oder gar Zweifel so hinten hochsteigen in unserem Denken, dann rate ich, dass wir einmal ganz, ganz weit zurückgehen. Abraham, er wird ja als Vater des Glaubens bezeichnet. Und über ihn heißt es im Römer Kapitel 4, Abraham wird der Vater vieler Völker genannt. Ja, in Gottes Augen ist er das. Und jetzt kommt's. Denn er vertraute auf ihn, den Gott, der Tote lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Also wir merken, das ist noch viel, viel weiter vorne, als Materie wieder zusammenzufügen, als mit anderen Worten, als Gott die Erde schuf, ging er nicht in einen himmlischen Baumarkt und hat sich da viel Steine geholt und Wasser und was man so alles braucht und hat sich da eine Erde gebastelt, sondern wie wir wissen aus dem Schöpfungsbericht, er sprach und es war da. So, wie viel mehr, wenn Gott sowas in der Lage ist zu tun, wie viel mehr kann er die Materie all derer, die gläubig an den Herr Jesus Christus gläubig gestorben sind, wieder zusammenfügen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Was hier fehlt, und das hat die Doris eben vorgelesen, dass wir, die wir leben, also die Toten werden zuerst auferstehen, und wir, die wir leben, wir werden verwandelt werden, im 1. Korinther 15, in einem Nu, in einem Augenblick. Ihr merkt, dass diese Stelle von der Verwandlung der noch lebenden Gläubigen in unserem Predigttext nicht erwähnt wird. Und noch eine Stelle ist mir wichtig in diesem Zusammenhang, 2. Korinther Kapitel 5. Paulus zuerst einen Blick in die Zukunft und dann auf sich selbst oder auf die Gemeinde. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, das heißt unser Körper, beim Sterben, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmel. Und jetzt der Blick auf sich selbst. Denn in diesem, in unserem fleischlichen Körper, freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Und das ist genau das, was bei der Entrückung passiert. Wir werden überkleidet. Denn wir freilich, die wir in diesem Zelt sind, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, also sterben wollen, sondern überkleidet werden wollen, die Entrückung erleben. Die Generationen, die die Entrückung erleben werden, keiner weiß, wann das ist. Also ich nehme mal Urgroßeltern, Großeltern, Eltern und Kinder. Die werden, wenn sie gläubig sind, das habe ich jetzt gemeint, die gläubigen Generationen, ja, die werden, wenn Jesus wiederkommt zur Entrückung, in einem Augenblick alle verwandelt werden und sie werden einen Körper haben, der identisch ist mit dem, die gerade aus dem Grab auferstanden sind. Aber nicht nur, sondern auch mit Jesus selbst. In Johannes 3, Vers 2 heißt es, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar werden wird, bei der Entrückung, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Welch eine Herrlichkeit, die da auf uns wartet. Ich habe im Sprachschlüssel der Elberfelder Bibel mal nachgeschlagen, was dieser Begriff entrückt bedeutet. Und ich habe festgestellt, zu meinem Erstaunen, es ist ein ziemlich brachialer Begriff. Denn er bedeutet etwas mit Gewalt an sich reißen, rauben, ein offener Gewaltakt. Nun, die Frage ist, warum? Aber ich glaube, mittlerweile habt ihr verstanden, dass das Kraft nötig ist, damit das alles geschieht. Die Auferstehung, die Verwandlung und dann das Hingerücktwerden der gesamten Gemeinde Jesu, da ist Kraft nötig. Ich muss es so dran denken an ein Beispiel, als Jesus auf dem Weg war zu Jairus Tochter, die gestorben war. Lukas Kapitel 8, Gedränge und eine Frau berührt ihn, weil sie gerne geheilt werden wollte. Und Jesus sagt, wer hat mich berührt, denn Kraft ist von mir ausgegangen. Also um eine einzige Frau zu heilen von ihrer Krankheit, war Kraft nötig, wie viel mehr, wenn das, was ich eben beschrieben habe, dann geschieht. Und hier wird Gottes Allmacht unmissverständlich unter Beweis gestellt. Aber da gibt es noch einen anderen Grund für diese Gewalt, möchte ich mal sagen. Und das hängt mit dem Treffpunkt zusammen. Wir werden nämlich mit den Auferstandenen, also die Lebenden und Verwandelten und die Auferstandenen, wir alle werden zusammen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Jesus, das heißt, Jesus empfängt uns nicht vor den Toren Jerusalems, sondern mit Air, würde ich mal sagen, in Englisch, also im Luftraum und innerhalb der Schöpfung. Er verlässt also den Himmel, die Ewigkeit und kommt in seine Schöpfung, in den Luftraum. Nur, dieser Luftraum ist nicht unbewohnt. Epheser Kapitel 2, da heißt es, auch wenn wir nicht sehen übrigens, ja, aber in Epheser 2 heißt es, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Wir treffen uns also im Hoheitsgebiet Satans und seiner Dämonen. Ich sage extra, das steht jetzt nicht in der Bibel, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein ungeheurer Schrecken ist für Satan und seine Rotten. Gut möglich, dass die Dämonen die sehen, die sie haben auf der Erde verfolgen lassen, einsperren, foltern, töten lassen, denen sie unendliches Leid zugefügt haben. Und siehe da, alle putzmunter und quicklebendig. Und ich glaube, dass, das brauche ich nicht glauben, das weiß ich, dass diese Macht, die Jesus hier offenbart, der Finsternis klar macht. Es gibt aber auch nicht die allergeringste Chance gegen Jesus Christus. Und dieser Sieg, den Jesus bereits am Kreuz errungen hat und nun sichtbar auch wird, der wird eines Tages offenbar werden. Am Schluss heißt es, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Diese Gottesworte aus dem Brief an die Thessaloniker waren als Ermutigung gedacht, gegen alle Angst, Trauer, Terror und Verunsicherung unserer Zeit. Und das gilt uns heute genauso. In meiner Bibel steht über diesem Abschnitt in kleiner Schrift, 11. Januar 1988, Stefan geboren und gestorben. Und das war der Tag, als unser viertes Kind in Neuguinea bei der Geburt gestorben ist. Und interessanterweise, ich hätte das ganz bestimmt nicht hingeschrieben, wenn ich nicht an diesem Tag dieses Kapitel 4 gelesen hätte. Was ich aber sagen möchte, ist, dass auf dem Grabstein eine Plakette habe ich da anbringen lassen, wo drauf steht Name und Datum und dann Born into Glory, was zu Deutsch heißt, in die Herrlichkeit hineingeboren. Das können nur Menschen sagen, die Gott und sein Wort ernst nehmen und ihm vertrauen. Der Herr wird wiederkommen und uns in sein ewiges Reich heimholen, sodass wir bei ihm sind in alle Ewigkeiten. Wir sollten auf diesen Tag vorbereitet sein, denn er kommt plötzlich und unerwartet. Amen.